Und damit herzlich willkommen zu Thüringen, was geht? Einem Podcast der Volontärinnen und Volontäre von Funke Thüringen. In jeder Folge gehen unsere Hosts Julian und David der Frage nach, was den Freistaat wirklich beschäftigt. Real, ungeschönt und direkt live aus dem Herzen von Deutschland. Heute mit dabei
Matthias Meissner. Hallo und herzlich willkommen zu Thüringen, was geht? Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Vielleicht wundert ihr euch ein bisschen, dass jetzt noch eine weitere Folge kommt. Wir hatten ja in der letzten Woche bereits Ines Engelmann und Antonia Wurm von der Uni Jena zum Thema alternative Medien. Wir hatten dazu auch einen renommierten Journalisten und Autoren dazu im Gespräch, nämlich Matthias Meissner, der sich auch sehr ausgiebig aus journalistischer Sicht mit diesem Thema beschäftigt. Und eigentlich war es der Plan, dieses Interview mit der Folge von Ines Engelmann und Antonia Wurm zusammenzulegen. Wir haben uns allerdings aus redaktionellen Gründen dann doch dagegen entschieden, weil wir beide Gespräche so interessant fanden und auch ein wenig unterschiedlich, sodass wir uns dazu entschieden haben, daraus zwei Folgen zu machen. Ja, und dementsprechend könnt ihr das Gespräch von Matthias Meissner jetzt hören. Nicht wundern, wir waren mit ihm via Teams verbunden. Deswegen ist die Tonqualität nicht so ganz ideal, aber wir hoffen natürlich, dass euch die Folge trotzdem inhaltlich gefällt. Hallo Matthias, schön, dass du dir die Zeit heute für uns nimmst. Vielleicht so als kleiner Einstieg, was sind denn alternative Medien überhaupt?
Vielleicht fangen wir ja schon mal mit der Begrifflichkeit an, alternative Medien. Das gefällt mir auf Anhieb gar nicht so richtig gut. Das ist ein selbstreklamierter Begriff, alternative, freie Medien. Oft sind es ja rechtsradikale Medien, verschwörungsideologische Medien. Und den Begriff alternativ für diese Medien zu verwenden, den finde ich ebenso unpassend wie ich glaube, dass die Alternative für Deutschland nicht wirklich eine Alternative im Parteiensystem ist.
Okay, für dich sind das nicht so alternative Medien. Wir bleiben jetzt trotzdem mal bei dem Begriff. Wie sind diese entstanden?
Ich glaube tatsächlich, mit jeder Krise hat sich in diesem Bereich was verändert. Sicherlich ist zum Beispiel eine Tageszeitung wie die Taz auch mal als alternatives Medium im positiven Sinne gegründet worden. Aber du hast es angesprochen oder ihr habt es angesprochen, die Flüchtlingspolitik oder manche sagen Flüchtlingskrise von 2015 an, das Aufkommen von Pegida, das war dann auch der Startschuss, dass sich immer mehr in diesem Bereich entwickelte. Das Kompaktmagazin, das gerade jetzt zusätzliche Bekanntheit bekommen hat, weil Bundesinnenministerin Nancy Faeser es verboten hat, ist zu dieser Zeit entstanden. Jürgen Elsässer vom Kompakt hat beim zweijährigen Pegida-Geburtstag eine flammende Rede gehalten. Und dann kam mit jeder Krise neue Medien dazu. Die Corona-Krise spielte da eine Rolle, auch der Krieg gegen die Ukraine spielte da eine Rolle und jetzt zuletzt zum Teil auch der Nahostkrieg. Und es hat sich insgesamt nach meinem Eindruck was in der Medienlandschaft verändert. Das Grundvertrauen in die etablierten Medien wurde immer weiter diskreditiert von diesen Medien und im Zusammenschluss haben auf der einen Seite rechte Kräfte, AfD und mehr, daran gearbeitet, Misstrauen zu säen, vor allem gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch gegen viele Qualitätsmedien von der Süddeutschen Zeitung bis zur Regionalzeitung Thüringer Allgemeine oder Sächsische Zeitung. Und wir haben es jetzt mit einer vielfältigen Landschaft sogenannter Alternativmedien zu tun, die sich immer mehr auch radikalisieren. Man kann das, um ein konkretes Beispiel zu nennen, festmachen zum Beispiel an den Nachdenkseiten. Das ist ein einstmals wirkliches Alternativmedium gegründet, eher mit einem linken Background als Antwort auf die Agenda-Politik der SPD. Da hat es wirklich so eine Funktion gehabt, kritischer Gegenöffentlichkeit. Mehr und mehr hat sich das dann aber als Portal entwickelt für Kreml-Propaganda, für Corona-Verharmlosung. Obwohl es ursprünglich von links kam, konnte man dort dann zum Beispiel auch lesen, beste Rede zum Ukraine-Krieg im Bundestag hat Alexander Gauland von der AfD gehalten. So, ja, dann spielen auch so Querfront-Momente eine Rolle, wo dann die extreme Linke und die extreme Rechte quasi gleichwertig behandelt, um nicht zu sagen gelobt werden.
Siehst du denn Unterschiede in der Verwendung alternativer Medien in West- und Ostdeutschland?
Ich glaube tatsächlich, dass Ostdeutschland ein Biotop ist. Die Zweifel an der etablierten Medienlandschaft leichter zu säen sind. So. Da erinnere ich an die Lügenpresserufe bei Pegida von 2014 an, die da nachhaltig verfangen sind. Und das geht so bis in die jüngste Zeit. Es gibt ein Internetradio namens Kontrafunk. Das ist vor 2 Jahren gegründet worden. Das machen Leute, die früher beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk waren, die aber den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt inzwischen verabscheuen. Kontrafunk hat vor wenigen Wochen in Dresden seinen 2-jährigen Geburtstag gefeiert. Mhm. Und in der Messehalle waren 3000 Leute. Die Tickets kosteten von 39 Euro an. Die eine Sache, das ist der Widerstand gegen die da oben. Ja? Peter Hane, einst ein renommierter Journalist des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, hat auf die Karte mit den Wahlergebnissen bei der Europawahl gezeigt und darauf hingewiesen, rechts Ostdeutschland ist blau und links Westdeutschland schwarz eingefärbt, Hochbogen der Union. Und dann hat er gesagt, seht her, das neue Dunkeldeutschland liegt im Westen. So, ja, da hat er in bemerkenswerterweise die Dinge irgendwie umgedreht und mit der Begrifflichkeit Dunkeldeutschland, die ja mal definiert worden ist für Ostdeutschland, gespielt. Ich glaube tatsächlich, es verfängt mehr im Osten und es spielt auch letztlich in den Wahlkämpfen sowohl der AfD als auch des Bündnisses Sarah Wagenknecht spielen diese verschwörungsideologischen Medien eine viel größere Rolle als als bei anderen Parteien. Und es gibt auch Medien, um nochmal auf Kompaktmagazin zurückzukommen, die beides tun. Ja? Kompakt hat sehr viel Reklame gemacht für die AfD, aber sie haben auch im Dezember 2022 Sarah Wagenknecht auf den Titel gehoben mit der Unterzeile die beste Kanzlerin.
Vielleicht noch mal etwas allgemeiner gefragt. Welche Bedeutung würdest du alternativen Medien zumessen?
Naja, ich glaube insgesamt die Medienlandschaft verändert sich. Das, was wir hier tun, ihr bei Funke Medien, ich als freier Journalist, der für verschiedene Zeitungen arbeitet, ist tatsächlich in gewisser Weise bedroht durch eine wachsende Landschaft dieser sogenannten Alternativmedien, flankiert dann noch durch andere Kanäle wie TikTok oder Telegram. Und die Geschichten verstärken sich da alle gegenseitig. Es wird es wird auch fast alles irgendwie umdefiniert. Ja? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dann Staatsfunk. Die Zeitungen, die wir seit Jahren, Jahrzehnten kennen, sind Mainstream-Medien. Und letztlich glaube ich, dass die damit einhergehende Bedrohung noch bisher viel zu wenig gesehen wird. Ich bin nicht der Meinung, dass man diese Medien verbieten sollte, wie es jetzt mit dem Kompaktmagazin passiert ist. Aber man soll wissen, mit was man es bei diesen Medien zu tun hat und dass man da einfach keine sachliche Nachrichtengebung erwarten kann, sondern vornehmlich Propaganda und Fake News.
Also man kann da nicht von einer Nische sprechen?
Nee, das ist längst keine Nische mehr. Ja, das Das gewinnt an Bedeutung und es strahlt auch teilweise aus in die etablierte Medienlandschaft. Ich will das mal an einem Beispiel illustrieren, das sich im Frühjahr in Riednitz-Damgarten in Mecklenburg-Vorpommern zugetragen hat. Da hat eine Gymnasiastin eine Vorladung bekommen zum Schuldirektor und die Polizei wurde auch in ihr Gymnasium gerufen, weil aufgefallen ist, dass die bei TikTok problematische, ist eigentlich zu wenig gesagt, sondern möglicherweise strafrechtlich relevante Medien gepostet hat. Die Mutter des Mädchens ist dann zur Jungen Freiheit gegangen und hat den Fall so dargestellt, als ob ihre Tochter nur harmlose Schlumpfvideos gepostet hätte, vielleicht mit einer kleinen Sympathie für die AfD, aber alles irgendwie im grünen Bereich. Und diese Story der Jungen Freiheit wurde dann aufgegriffen von weiteren Medien, zunächst News, Neue Zürcher Zeitung, aber auch von etablierten Medien wie dem Berliner Tagesspiegel, die das alle nacherzählt haben und letztlich sich auf Seiten des Mädchens und ihrer Mutter geschlagen haben, nach dem Motto, die ist völlig ungerecht quasi verfolgt worden. Ja. Es gab dann noch irgendwelche Bilder zum Beispiel, dass die in Handschellen abgeführt worden sei, was alles Nonsens war. Es stellte sich vor allem raus, das Mädchen hatte richtig harte rechtsradikale Inhalte gepostet. Ja. Da war aber erstmal die Geschichte in der Welt eine von sogenannten Alternativmedien, also in dem Fall der Jungen Freiheit, verbreitete Geschichte, trat ihren Siegeszug oder ihren Propagandafeldzug in die etablierte Medienlandschaft an. Und solche Entwicklungen, ich hatte es bei Kontrafunk erwähnt, dass der Macher früher beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in dem Fall beim Deutschlandfunk war und jetzt betreibt er ein Internetradio, das Björn Höcke gleich zum Sendestart gehypt hat und auf Twitter, wie der Kanal damals noch hieß, empfohlen hat. Und diese Beispiele gibt es mehr und mehr. Ich bin seit Jahren in Berlin als bundespolitischer Korrespondent organisiert in der Bundespressekonferenz. Das ist der Verein der Hauptstadt Korrespondentinnen und Korrespondenten. Und da gibt es halt auch jede Menge Wechsel. Ja? Der eine Kollege, der bei Bild war, ist jetzt bei News. Der nächste, der beim Mitteldeutschen Rundfunk war, stellt sich jetzt in den Pressekonferenzen vor, dass er für die Junge Freiheit aktiv ist. Der dritte, der bei Fokus war, ist inzwischen für Tichys Einblick unterwegs. Und Kontrafunk hat tatsächlich auch einen Korrespondenten in der Bundespressekonferenz, der vorher im ARD-Hauptstadtstudio war. So, ja. Das verändert etwas im Zusammenspiel und das normalisiert diese Medien auch in aus meiner Sicht sehr problematischer Weise, weil sie auf Augenhöhe betrachtet werden. Es gab vor ein paar Wochen eine Kontroverse, weil Christian Lindner von der FDP News ein Interview gegeben hat. Und er wurde dafür kritisiert, weil man gesagt hat, News ist wirklich auch so eine Fake-News-Schleuder. Und dann hat er sich damit gerechtfertigt, dass er ja auch der Taz ein Interview gegeben hat. Ja, ich finde, das ist ein aberwitziger Vergleich. Und all diese Dinge spielen so ein bisschen mit rein, wenn man sich die Landschaft der sogenannten Alternativmedien anschaut. Die Wechselwirkungen in die etablierte Medienlandschaft nehmen zu und insgesamt, ich habe es angesprochen, die verschiedenen Krisen, mit denen wir es objektiv zu tun haben, führen auch dazu, dass diese Landschaft boomt.
Würdest du in diesem Kontext auch die sozialen Medien als einen neuen bzw. weiteren Krisenherd bezeichnen, gerade auch was die Normalisierung solcher Verschwörungstheorien angeht?
Wir bei den etablierten Medien müssen uns natürlich auch immer wieder sozusagen neu begründen, auch durch eine Meinungsvielfalt begründen, durch Qualität begründen. Aber es ist schon ein Krisenherd, wenn das Grundvertrauen in eine gewachsene Medienlandschaft erodiert. Das ist einhergehend mit einem sinkenden Grundvertrauen in die Demokratie, mit wachsendem Widerstand allgemein gegen die da oben. Und das sind ja Momente, mit denen bestimmte Parteien ganz gezielt spielen. Die AfD habe ich erwähnt, das Bündnis Sarah Wagenknecht habe ich erwähnt. Man könnte noch die Werteunion erwähnen von Hans-Georg Maaßen, der ja in Thüringen auch immer wieder eine Rolle spielt und jetzt mindestens in Thüringen und Sachsen ja auch bei den Landtagswahlen antreten möchte. Das ist auch schon wieder so eine Geschichte, die ist krass nah an den Verschwörungstheorien oder es sind dann auch Verschwörungstheorien, die da verbreitet werden. Maaßen gibt sogenannten Alternativmedien ein Interview nach dem anderen, hat aber neulich zum Beispiel bei einem Berliner Lokalsender namens TV Berlin auch ein längeres Interview gegeben und dann fragte ihn der Moderator, ob er denn auch schon im öffentlich-rechtlichen Rundfunk war und Maaßen sagte wörtlich, die Staatsmedien haben mir noch keine Gelegenheit gegeben. Auch da wieder dieser Begriff der Staatsmedien, der letztlich ja Abscheu unterstreicht, die in diesen Kreisen herrscht gegenüber dem, was professionellen Journalismus eigentlich ausmacht.
Was macht dir denn mehr Sorgen? Die Organisationen, die diese Medien nutzen oder die, sage ich mal, Autonormalverbraucher, die sagen, die etablierten Medien geben mir nichts mehr?
Naja, ich habe neulich mal eine Sendung im Deutschlandfunk gehört, wo auch über die veränderte Medienlandschaft gesprochen worden ist. Und da meldete sich eine Hörerin und sagt, sie war neulich auf Urlaub in Gera. Und dann hat sie dem Vermieter signalisiert, ihre Ferienwohnung, sie würde gerne ARD und ZDF haben, das würde ihr reichen im Programm. Und dann sagte der Vermieter, so wurde es in der Sendung überbracht, nee, das gibt's bei uns nicht, das schaut bei uns niemand. Wir schauen alle nur YouTube. So, ja. Also es ist letztlich eine Wechselwirkung, die Organisationen oder Parteien, die diese Medien nutzen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird das auch zu einem immer gewaltigeren Geschäft. Es lohnt da übrigens auch, das an dieser Stelle erwähnt, mal der Blick nach Österreich, wo das viel früher schon geboomt hat mit Programmen wie Auf 1, Servus TV und anderen, die sehr nah an der FPÖ operierten und die zum Teil dann auch für sich reklamierten, den gesamten deutschsprachigen Raum mit ihrem Programm zu bedienen. Also Auf 1 hat dann zum Beispiel so einen Kastenwagen mit Werbung und Hörerbegegnungen quer durch die Landschaft geschickt bis an die Ostseeküste, an die deutsche Ostseeküste.
Du beschäftigst dich ja in deinen Artikeln viel mit diesem Thema. Wurdest du selbst auch schon mal angefeindet?
Also tatsächlich, es gab einen ganz konkreten Vorgang, und zwar als ich thematisiert habe, dass Florian Warbeck, der Online-Chef von Russia Today, für die erwähnten Nachdenkseiten Mitglied der Bundespressekonferenz werden möchte. Ein Kreml-Propagandist will in die Bundespressekonferenz, war dann ein Text überschrieben im Volksverpetzer und ich habe das dann später auch in der Taz nochmal aufgenommen. Und okay, wenn ich diesen Menschen vorher nicht zum Feind hatte, hatte ich ihn spätestens nach diesen Geschichten zum Feind. Es gab dann auch eine sehr ausgiebige Debatte. Die Bundespressekonferenz hatte ihn zunächst aufgenommen, aber nach Einsprüchen aus der Mitgliedschaft wurde die Aufnahme dann wieder zurückgenommen. Er ist dann vor Gericht gezogen. Und da ist halt auch bemerkenswert, das Gericht hat gesagt, ihr müsst den zwar nicht aufnehmen, Bundespressekonferenz, aber ihr müsst ihm alle Rechte eines Mitglieds gewähren. Und dieser Florian Warbeck sitzt jetzt in den Bundespressekonferenzen, feiert sich selbst dafür, dass er vermeintlich kritische Fragen stellt. Aber so wie er fragt, bedient er halt tatsächlich die Interessen konkret des Kremls zum Beispiel, wenn es um Diskussionen zum Beispiel über den Krieg gegen die Ukraine geht.
Wie gehst du denn mit solchen Anfeindungen um?
Also ich versuche es so gut es geht, es sportlich zu nehmen und ich versuche es halt auch zu thematisieren und zu beschreiben. Ich habe das mit Florian Warwick erzählt. Ein anderes Beispiel, das ich erzählen könnte, war die Kabarettistin Lisa Fitz, die immer wieder Programme, ist eine bayerische Kabarettistin, Urgestein des Kabaretts, mit vielen Preisen ausgezeichnet, die in der Corona-Zeit mal eine Satire-Sendung für den Südwestrundfunk machte. Spätschicht hieß die Sendung und von 5000 Impftoten sprach. Es stellte sich dann raus, das war meine Recherche, dass sie die Zahl 5000 aus dem Entschließungsantrag einer rechtsextremistischen französischen EU-Parlamentarierin hatte. Der Südwestrundfunk hat sie zunächst verteidigt, dann aber einen Rückzieher gemacht, die Sendung aus der Mediathek genommen. Und sie hat dann in der Konsequenz quittiert beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hat jetzt auch bei den Nachdenkseiten, über die wir schon gesprochen haben, einen YouTube-Kanal. Und letztlich, ja, da finden auch Radikalisierungen statt von Leuten, die mal wirklich toll und gut gewesen sind. Und auch zum Beispiel von Lisa Fitz kann man jetzt in ihren Kommentaren hört, dass sie sagt, lass doch die AfD mal mitregieren, man wird ja sehen, was sie dann zustande bringt, sind ja demokratisch gewählt, wieso habt ihr denn Probleme damit? Und auch das wieder eine Person, die für sich reklamierte, aus dem politisch linken Lager zu stammen, die dann aber einfach abgedriftet ist in demokratiefeindliche Milieus.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du solche Medien nicht verbieten würdest. Was wäre denn stattdessen dein Vorschlag? Nur an das reine menschliche Gewissen zu appellieren, ist ja eher schwierig.
Aufklären, 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 Faktenchecks nachweisen, wenn da falsche Dinge transportiert werden und auch eben benennen, wie die Netzwerke funktionieren. Ja, ich habe kein sicheres Gefühl, ob das jetzt vor den Gerichten durchgeht mit dem Verbot des Kompaktmagazins. Man wird sehen, aber grundsätzlich wäre für mich verbieten in diesem Fall, gerade weil es um die Begrifflichkeit auch der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit geht, der allerletzte Schritt. Da muss es dann wirklich also hieb- und stichfest belegt sein, dass es nicht nur rechtsextremistisch ist, sondern dass es an die Grundfesten der Demokratie geht und letztlich ein Medium, das den Umsturz plant, wäre ich durchaus bereit, auch darüber zu diskutieren, ob man das dann nicht im Einzelfall verbieten muss. Ja? Aber ich versuche das in meiner Arbeit einfach zu erklären, was da passiert, was da auch mit unserer Medienlandschaft passiert. Und ich glaube, das ist unsere große Aufgabe jetzt auch, alle miteinander zu wappnen gegen Fake News und Verschwörungstheorien. Und deswegen habe ich jetzt euren Begriff der alternativen Medien jetzt auch nicht aufgenommen, sondern immer eingeordnet, weil ich letztlich Ihnen das alternativ im positiven Sinne nicht durchgehen lassen möchte.
Auch die Abschlussfrage an dich. Was wünschst du dir für Thüringen?
Puh, ich wünsche mir, dass Thüringen regierbar bleibt und ich wünsche mir, dass es einen vielfältigen Landtag gibt, in dem demokratiefeindliche Kräfte eine möglichst geringe Rolle spielen.
Vielen Dank an Matthias Meissner für dieses sehr interessante Gespräch. Wir hoffen natürlich, es hat euch auch gefallen. Wenn dem so ist, bewertet den Podcast, teilt ihn auch gerne. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und wir machen jetzt hier bei Thüringen, was geht, eine kleine Podcast-Pause. Aber wir werden sehr wahrscheinlich nicht komplett von der Bildfläche verschwinden. Im Hintergrund laufen quasi schon die Arbeiten, beziehungsweise sind wir gerade so ein bisschen auf Ideenfindung, wie wir den Podcast in Zukunft weitergestalten wollen. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Dementsprechend bleibt gespannt, gebt uns ein bisschen Zeit und dann werden wir uns in absehbarer Zeit bestimmt wiederhören. Bis dahin eine schöne Zeit und macht's gut. Ciao.